Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht. Das Westfälische Pferdestammbuch steht seit 120 Jahren für Erfolg und Erfahrung. Es führt das Zuchtbuch für renommierte Reitpferde und zuverlässige Freizeitpartner. Aber auch Reitponys, Kaltblüter und viele weitere Rassen gehören dazu. In diesem Podcast geht es um die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs. Wer gehört zum Team? Wie züchte ich mein erstes eigenes Fohlen? Was passiert rund um eine Auktion?
Folge 37. Einstieg in die westfälische Pferdezucht mit Zuchtleiterin Katrin Tosberg. Mit dem Beginn der wärmeren Jahreszeit häufen sich auch die ersten Fohlengeburten. Nachdem jeder Züchter sich im vergangenen Jahr ganz viele Gedanken um die richtige Anpaarungsentscheidung für seine Stute gemacht hat und nun lange Zeit auf sein Fohlen gewartet hat, hat die Spannung endlich ein Ende. Nach 11 langen Monaten des Wartens liegt das neugeborene Fohlen nun hoffentlich gesund und munter in der Box neben der Stute. Ein Erlebnis, das für die erfahrenen Züchter ja schon fast zum Alltag geworden ist. Als Neuzüchter bleibt es aber bei allen Belangen rund um die Geburt eines Fohlens sowie alles, was in der Vor- und Nachbereitung damit zusammenhängt, spannend. Hier kommen immer wieder viele Fragen auf, die es zu klären gibt. Neben der Suche nach dem perfekten Match von Hengst und Stute und der eigentlichen Geburt gibt es auch einige Formalien zu beachten und zu erfüllen, damit das neugeborene Fohlen beim Westfälischen Pferdestammbuch registriert werden kann. Mein Name ist Britta Knaub und ich spreche heute mit unserer Zuchtleiterin am Westfälischen Pferdestammbuch, Katrin Tosberg, über den Einstieg in die westfälische Pferdezucht, darüber, welche Voraussetzungen eine Stute für den Einsatz als Zuchtstute erfüllen sollte, wie man den richtigen Hengst für seine Stute findet, was es als Neuzüchter zu beachten gibt und welche besonderen neuen Angebote sich das Westfälische Pferdestammbuch für seine Neuzüchter in diesem Jahr überlegt hat. Herzlich willkommen, Katrin Tosberg.
Hallo.
Ja, Katrin, du bist ja im Prinzip schon Stammgast hier im Podcast, immer wenn es rund um die westfälische Pferdezucht geht. Heute wollen wir uns dann einmal ganz speziell über den Start bzw. den Einstieg in die Pferdezucht beschäftigen und was es da besonders für Neulinge zu beachten gibt und wo man Hilfe finden kann und vor allem auch Antworten auf die ganzen Fragen, die man sich dann wahrscheinlich im Vorhinein oder zu Beginn des Starts stellt. Jeder, der sich dann damit beschäftigt, mal ein Fohlen züchten zu wollen, der schaut sich Hengste an, überlegt, welchen Hengst kann ich auf meine Stute einsetzen, guckt sich verschiedene Hengstvideos an, fährt vielleicht zu Hengst schauen. Aber die Auswahl des richtigen Hengstes, ist das überhaupt die erste Frage, die man sich stellen sollte oder womit sollte man sich zuallererst beschäftigen?
Ja, also das Wichtigste aus meiner Sicht ist eben, dass man sich ja überlegt, was habe ich denn für eine Stute und was ist meine Intention. Wir freuen uns natürlich über jeden Neuzüchter und aus unserer Erfahrung ist es eben so, dass da hinter dem Zuchteinstieg ganz unterschiedliche Motivationen stehen. Und da muss ich mir natürlich erstmal Gedanken dazu machen, womit züchte ich? Und das ist natürlich oft so, dass man sich an den Hengstschauen erfreuen kann und an den Bildern. Aber dennoch muss ich erstmal gucken, mit welcher Stute möchte ich denn züchten und was ist das Ziel dieser Maßnahme? Möchte ich einfach aus meiner Sportstute, die ich vielleicht geritten habe, mir ein Fohlen ziehen und das dann im Anschluss selber reiten? Möchte ich einen Fohlen verkaufen eventuell? Züchte ich mit einer Stute oder mit mehreren Stuten? Und was ist das eben für ein Background, den die Stute auch hat?
Und wenn ich diese Fragen jetzt beantworte, was gibt es da für verschiedene Möglichkeiten? In welche Richtung kann ich dann gehen, um mein eigenes Zuchtziel zu bestimmen?
Also es gibt natürlich ja grundsätzlich erstmal ein Zuchtziel für die Rasse. Also ich muss mich natürlich erstmal entscheiden, welche Rasse möchte ich überhaupt betreuen. Also wir haben ja 32 verschiedene Zuchtprogramme bei uns im Verband. Da ist es natürlich so, dass ich mir erstmal überlegen muss, was ist denn die Rasse, also meistens hat man da ja einen Favoriten oder kommt aus irgendwie einem Bereich, hat sich mit Pferden beschäftigt in irgendeiner Form und hat da schon seine Rasse definiert. Dann gibt es natürlich ein Zuchtprogramm, was sozusagen den formalen Rahmen des Zuchtgeschehens bildet. Das haben wenige gelesen meistens, aber es ist tatsächlich ganz interessant, weil da eben genau definiert wird, was sind die Merkmale dieser Rasse, zum Beispiel einfaches Beispiel Mindestgröße oder auch Größenbereich. Bei einigen Ponyrassen ist es dann eben von bis oder auch Abzeichen, Farben, zugelassene Rassen, die eben eingekreuzt werden können. Da sind halt relativ viele Rahmenbedingungen, die dann eben von mir beachtet werden müssen. So, dann habe ich ja meine Stute Und dann überlege ich mir, wenn wir jetzt am Beispiel zum Beispiel Reitpferd bleiben, was ist meine Intention? Möchte ich jetzt, wie gesagt, für mich was haben oder möchte ich das Produkt auch wirklich vermarkten? Möchte ich das vermarkten als Fohlen? Möchte ich das vermarkten als Reitpferd? Da gibt es sicherlich viel, was ich mir erstmal überlegen muss. Wie ist das bei mir zu Hause? Habe ich die Stute bei mir stehen? Habe ich die in Fremdunterstellung? Da sind sicherlich sehr viele organisatorische Fakten, die ich mir erstmal einmal klar werden muss, aber eben auch über mein Zuchtziel. Und dann geht es eben los. Ich muss mich mit meiner Stute beschäftigen und überlegen, was habe ich da im Stall? Auch mich gerne mal über den Stutenstamm da informieren kann, was da vielleicht auch schon an erfolgreichen Pferden raus ist oder was gut funktioniert hat. Und dann muss ich eben kritisch an die Stute gehen und sagen, okay, was habe ich da? Wodurch zeichnet sich die Stute aus? Ist die zum Beispiel total rittig, aber hat einen knappen Schritt? Oder möchte ich die Rittigkeit verbessern und die hat wahnsinns Grundgangarten? Oder ist sie eher kleinrahmig und ich möchte eher ein bisschen mehr Rahmen dann für das Zuchtprodukt? Da muss ich mich eben damit beschäftigen, was habe ich und was möchte ich und was möchte ich vor allem verbessern? Weil damit fängt es auch an, den richtigen Hengst sich eben auszusuchen, weil ich ja so anpaaren muss, also ganz schlau anpaaren muss, damit ich ja eben mein eigenes Zuchtziel dann eben auch erreichen kann.
Du sagst gerade, ich soll mich mit meiner Stute beschäftigen, die ich im Stall stehen habe. Ist es denn überhaupt sinnvoll, jede Stute, die man so in Anführungsstrichen rumstehen hat oder die man eben hat, mit der überhaupt zu züchten? Oder sollte man sich da vielleicht auch erst nochmal Gedanken machen, ob das überhaupt sinnvoll ist?
Sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen, wenn der Ausgangspunkt ist, ich habe mein Sportpferd und möchte dieses einsetzen, dann ist natürlich immer die erste Frage, die wir dann in solchen Fällen dem Züchter stellen, warum ist denn die Stute nicht mehr im Sport? Weil es eine bewusste Entscheidung ist und Sie jetzt Nachzucht daraus haben möchten oder weil die Stute zum Beispiel sportuntauglich ist? Die blödeste Antwort ist immer, ja, sie funktioniert unterm Sattel nicht so, und deswegen nehme ich sie jetzt in die Zucht. Das ist meistens nicht so eine gute Voraussetzung dafür, dass man eben dann ein richtiges Produkt bekommt. Kann klappen mit dem richtigen Hengst, aber grundsätzlich wäre es natürlich wünschenswert, dass man eben die Stuten in die Zucht gibt, die eben gut sind. Also die guten Stuten sollte man natürlich ja auch eigentlich weiter vermehren. Oder die Mängel, die Stute hat, also Mängel in Anführungsstrichen, dass die eben ja gut auszugleichen sind, weil es eben keine gravierenden Mängel wie gesundheitliche Schwachstellen sind. Da ist sicherlich immer noch mal, wenn eine Stute auch ausfällt aus dem Sport, der Hintergrund, dass man sie auch mit seinem Tierarzt besprechen sollte. Was ist das für ein Defekt, sage ich jetzt mal, der dazu geführt hat? Ist das gravierend? Wird das vererbt? Ist das nur eine traumatische Verletzung zum Beispiel? Auch sowas ist ja immer denkbar und hat dann eben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit. Aber das sind sicherlich Faktoren, die man sich überlegen sollte, weil das Zuchtgeschehen ist teuer und bevor ich da eben anfange anzupaaren, sollte ich mir auch darüber Gedanken machen, dass ich ja ein langlebiges, gesundes Produkt hinterher haben möchte.
Wie sieht das mit Eigenleistung der Stute aus? Wie wichtig würdest du eine Stutenleistungsprüfung oder aber auch Turniererfolge einschätzen, die eine Stute mitbringen sollte?
Also ich finde das schon wichtig, also zumindest im Bereich Reitpferd, wenn wir eben Pferde für den Sport haben möchten, dann sollten sie natürlich auch sich optimalerweise im Sport bewährt haben. Das ist ja auch bei den Hengsten mittlerweile so, dass eigentlich die Hengste, die sich gar nicht im Sport zeigen, auch wenig frequentiert werden. Das hat sich sicherlich von der Historie her so entwickelt, dass eben die auch eingesetzt werden, die eben im Sport sind, weil man da eben auch hin will. Deswegen ist es immer gut, wenn eine Stute eine Eigenleistung hat. Es gibt natürlich auch Stuten, die jung in die Zucht genommen werden und eben nicht im großen Viereck gehen, weil sie aber vielleicht auch aus einem sehr guten Stamm kommen und man sich eben verspricht, dass man mit diesen Stuten trotzdem hinterher gute Sportpferde hat. Deswegen sage ich, die Stamminformation ist wichtig und die Stutenleistungsprüfung ist natürlich immer eine Möglichkeit, eben mit den jungen Stuten auch schon mal eine Leistung bewertet zu kriegen, auch ein bisschen objektiv bewertet zu kriegen, wo ich vielleicht als Züchter oder als Besitzer nicht ganz objektiv bin, kann man eben bei einer Stutenleistungsprüfung das doch abprüfen lassen. Da werden eben viele Merkmale, nicht nur die Grundgangart, sondern auch eben die Rittigkeit in den Fokus gesetzt und man kriegt da ein Feedback zu. Die Stutenleistungsprüfungen sind jungpferdegerecht, sag ich mal. Wir sind ja darauf eingerichtet, dass wir nicht eine starre Aufgabe wie auf dem Turnier haben, die Rahmenbedingungen sicherlich ein bisschen einfacher sind und auch was wiederholt werden kann, wenn es eben noch nicht so klappt. Das ist eigentlich sehr jungpferdegerecht und eine gute Möglichkeit für die, die eben mit ihren jungen Stuten auch schon mal einmal so eine Prüfung ablegen möchten.
Du hast gerade schon einmal gesagt, mit den guten Stuten sollte man züchten. Ist ja auch ein Satz, den man immer wieder hört. Die besten Stuten gehören in die Zucht. Aber man möchte natürlich auch seine besten Stuten gerne im Sport präsentieren und da weiter voranbringen. Wie stehst du denn in diesem Zusammenhang zum Thema Embryotransfer?
Ja, die Frage ist ja immer, welche Grundlage habe ich? Und wie gesagt, war die Stute vielleicht schon im Sport und ist eben eine von den guten, die jetzt eben dann trotzdem für die Zucht zur Verfügung steht? Oder habe ich wirklich eine junge Stute und möchte vielleicht auch beides? Das hängt ja immer so ein bisschen davon ab, was ist mein Zuchtziel? Bin ich ein Vermehrer meines eigenen Produktes oder möchte ich ein Züchter werden, der wirklich auch da im Optimalfall mit Geld verdient? Dann ist es schon so, dass ich mir darüber Gedanken machen muss, auch eine parallele Nutzung vielleicht möglich zu machen. Es ist so, dass man das, glaube ich, sehr gut überlegen und abwägen sollte. Also der natürliche Zyklus einer Stute ist eben so, tragen zu werden und das Fohlen dann auszutragen. Auch hormonell ist die Stute sicherlich darauf eingestellt. Und es gibt eben Stuten, die das mit Embryotransfer oder auch mit Opo Xy gut vertragen können. Und es gibt eben Stuten, die das nicht so gut vertragen können. Wenn ich sowieso eine Stute habe, die vielleicht da in der hormonellen Sache ein bisschen schwierig ist, dann ist es sicherlich was, wo ich mir da gut Gedanken machen sollte und das auch mit dem Tierarzt entsprechend diskutiere. Wenn ich eine Stute habe, wo ich meine, das geht gut, kann man das gut probieren. Der Embryotransfer ist sicherlich eine gängige Methode, die wir auch hier regional gut machen können. Bei der Maßnahme Opo Xy, mittlerweile ja auch doch sehr kontrovers diskutiert. Da kann man, glaube ich, auch nicht sagen, der eine oder der andere hat recht. Da muss man so ein bisschen für sich den Weg finden, wie man das beurteilt. Es ist natürlich die Möglichkeit, auch bei Stuten, wo das mit der Fruchtbarkeit oder auch mit dem Austragen schwierig ist, es müssen nicht unbedingt Sportstuten sein, aber auch Zuchtstuten, wo das eben schwierig ist, da nochmal wertvolle Nachzucht eben rauszuhaben. Aber es ist schon eine invasive Methode. Die Stute wird da punktiert, es werden da die Eizellen entnommen und es ist schon ein Eingriff. Das muss man sich, glaube ich, auch gut überlegen, ob man das machen möchte oder ob man das nicht machen möchte. Es ist auch immer eine finanzielle Sache, es ist natürlich sehr teuer. Da muss man sich aber wirklich im Einzelfall zu der einzelnen Stute Gedanken machen, ob das Richtige für meine Stute ist und ob ich ihr das zumuten möchte oder ob sie da wirklich auch gut mit umgehen kann. Das gibt auch tolle Beispiele, wo das eben ganz problemfrei passiert. Das ist aber eine individuelle Entscheidung.
Weil es ja für die Stute auch eine Doppelbelastung ist, sportlich eingesetzt zu werden und in der Zucht.
Genau. Ist ja bei den Hengsten, kennen wir das ja auch. Manchmal werden auch Hengste mal eine Saison rausgenommen oder sie stehen nur im TG zur Verfügung, weil auch das natürlich auf Hengstseite auch eine Belastung ist, beide Sachen eben unter einen Hut zu bringen.
Ja, jetzt haben wir viel über die Stuten gehört und was eine Stute mitbringen sollte. Wichtig für eine erfolgreiche Zucht ist aber ja dann am Ende, dass die Anpaarung von Hengst und Stute optimal zusammenpasst. Um hier den richtigen Hengst zu finden, gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Auf den Körungen werden jährlich immer wieder viele neue Hengste zur Zucht zugelassen, in Deutschland, im Ausland. Man kann hier auch in ganz Europa die Hengste dann einsetzen. Aber wie finde ich nun aus den ganzen angebotenen Hengsten den richtigen Hengst für meine Stute? Was muss ich da beachten, auch vielleicht in puncto Zulassung für den richtigen Zuchtverband?
Also es ist ja so, dass die Auswahl an Hengsten wirklich sehr groß ist. Und man, vor allem wenn man jetzt Neuzüchter ist und da so vorsteht, sicherlich relativ orientierungslos erstmal ist. Grundsätzlich ist ja, wir sprachen schon über das Zuchtprogramm, wenn ich jetzt mir meine Stute ausgesucht habe und auch meinen Zuchtverband ausgesucht habe, dann ist es eben so, dass wir hier immer zur Verfügung stehen, dass man sich bei uns eben erkundigt, dass man bei uns sagt, okay, ich möchte jetzt mit der und der Stute züchten und wie sieht das denn aus? Und ich hatte mal einen Hengst ins Auge gefasst, was muss ich denn beachten? Also da sind wir sicherlich die hier versuchen, möglichst unabhängig die Züchter zu beraten, zu den Rahmenbedingungen, aber auch sicherlich mal einen Impuls geben können, welchen Hengst man sich mal angucken kann. Wir haben ja von Junghengst bis Althengst alle möglichen Hengste bei uns auch im Zuchtprogramm aktiv. Aktiv heißt, sie sind auch bei uns auf der Internetseite. Wir haben da einen Online-Hengstverteilungsplan, wo man sich eben alle Informationen zu den Hengsten anzeigen lassen kann, ohne lange Beschreibung. Das ist ein relativ neutrales Ding. Da steht halt, wer bei uns anerkannt ist, welche Hengstleistungsprüfungen die haben, welche Abstammung die haben, wo die vertrieben werden. Das ist mal ein Nachschlagewerk, wo man sich so ein bisschen einen Überblick machen kann. Darüber hinaus kann man natürlich auch noch andere Hengste nutzen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir hier in Deutschland ein vereinheitlichtes Grundregelwerk haben, was alle Verbände jetzt im Bereich Reitpferd und auch bei den Kleinpferden dann umsetzen und da eben auch Hengste von anderen, die in anderen Verbänden gekürt sind und geprüft sind, genutzt werden können. Wenn ich da unsicher bin, weil der eben im Hengstverteilungsplan nicht drin ist, den ich mir jetzt ausgesucht habe, dann hilft immer mal gerade eine kurze E-Mail oder ein kurzer Anruf und dann können wir das einmal abklären, dass man dahinter nicht dann irgendwie jemand einen Hengst nutzt, wo man dann nicht das Papier bekommt, was man gerne hätte. Das macht immer Sinn, sich dann einmal hier bei uns beraten zu lassen.
Wie stehst du denn dazu, Junghengst oder eher älterer bewährter Vererber, gerade für Neuzüchter, was ist da wichtig zu beachten und sollte man dann überhaupt einen Junghengst ins Auge fassen oder lieber auf etwas zurückgreifen, was man schon kennt und wo man auch die Nachzucht schon kennt?
Also der Reiz eines Junghengstes, wenn man das jetzt tierzüchterisch betrachtet, ist natürlich, dass man das Generationsintervall verkürzt und somit höheren Zuchtfortschritt hat. Ich glaube, dass wir aber in den letzten Jahren insgesamt sehr hohen Zuchtfortschritt hatten, vor allem in Qualität, Grundgangarten, Rittigkeit. Da haben wir uns sehr weiterentwickelt, sodass auch die Hengste, die jetzt 10 sind, jetzt nicht einen großen Rückschritt in der Selektion darstellen. Also man kann guten Gewissens auch ältere Hengste nutzen. Das ist vor allem im Bereich der Springpferdezüchter auch gang und gäbe, dass da eben die Hengste frequentiert werden, die erfolgreich im Sport und auch vor allem im internationalen Sport gehen. Bei den Dressurpferden ist es eher so, dass man nach dem Junghengst vielleicht ein bisschen guckt. Dennoch würde ich, glaube ich, den Tipp geben, dass wenn ich vor allem die Stute, also nicht jetzt der Neuzüchter unbedingt nur, sondern aber die Stute, wenn die Stute Neuzüchterin ist, dann würde ich da immer vielleicht erstmal einen bewährteren Hengst nehmen, wo ich mir schon ein bisschen sicher in der Vererbung sein kann, wie die Nachkommen sich eben so präsentiert haben, also dass es da schon mal Nachzucht auch vielleicht unterm Sattel gibt und der Hengst auch auf jeden Fall eine Prüfung abgelegt hat. Das wäre bei den Stuten, wo ich selber über die Stutenvererbung nicht so viel weiß, das richtige Vorgehen. Bei Stuten, wo ich ganz sicher weiß, vielleicht schon mehrere Fohlen habe, was sie mitgibt und was sie eben nicht mitgibt, da kann ich sicherlich auch mal mit einem Junghengst da einen guten Akzent setzen, wenn mir da einer besonders gut gefällt und ich mir das eben erhoffe. Wir kören ja auch nun die Junghengste, weil wir eben daraus versuchen abzuleiten, welches wirklich die guten Hengste für die Zucht sind. Und auch wenn ich einen Junghengst nutze, der ist grundsätzlich von uns beurteilt worden, wenn er hier in Westfalen gekört ist, dann ist er von uns beurteilt und er ist auch durch die gesundheitlichen Untersuchungen erfüllt den Standard hier. Und da kann ich erstmal grundsätzlich sagen, ich bin erstmal auf der sicheren Seite.
Stichwort Prüfung, wenn ich jetzt einen Junghengst einsetze, der gerade 3-jährig ist, habe ich dann ein gewisses Risiko, dass er vielleicht am Ende, warum auch immer, aus welchen Gründen keine Prüfung gemacht hat oder machen konnte und mein Fohlen dann kein volles Papier kriegen kann?
Es gibt zu diesem Jahr tatsächlich eine Änderung in der Hengstleistungsprüfung. Und zwar ist es so, dass ab 2025 jetzt auch 3-jährige Hengste ohne Prüfung genutzt werden können und ein volles Papier bekommen. Sie werden also nach der Körung jetzt vorläufig Hengstbuch 1 eingetragen. Das bedeutet, ich lasse dann dieses Jahr decken, er erfüllt Hengstbuch 1. Dann kriegen die Nachkommen auch auf jeden Fall ein entsprechendes Papier für Hengstbuch 1. Selbst wenn der Hengst dann 4-jährig keine Prüfung hat und dann zurückgestuft wird ins Hengstbuch 2, kriegt das Fohlen, was in dem Jahr dann fällt, trotzdem das Papier zum Entstehungsdatum sozusagen. Also da bei den 3-Jährigen habe ich jetzt nicht mehr wie in der Vergangenheit eben das Problem, dass wenn er dann doch keine Prüfung macht, ich dann einen Abstammungsnachweis 2 bekomme, sondern die können jetzt auch ohne Prüfung im ersten Jahr genutzt werden, müssen dann aber zur 4-jährigen Saison einen Teil ihrer Prüfung auf jeden Fall schon abgelegt haben.
Du hast gerade angesprochen, bei Fragen kann man immer gerne hier anrufen, eine E-Mail schreiben, die du dann auch gerne beantwortest oder deine Kolleginnen und Kollegen aus dem Stutbuch. Zum Thema Informationsgestaltung oder Informationsbeschaffung gibt es ja ganz vielfältige Möglichkeiten. Oft wird ja zuallererst erstmal das Internet zu Rate gezogen und Dr. Google befragt. Oder ich lese auch ganz oft auf Facebook Beiträge, ich habe die Stute mit der und der Abstammung, welchen Hengst soll ich nehmen? Dann mit 100 Kommentaren darunter, wo alle Leute einmal ihren Senf dazugeben. Es herrscht ja auch viel Halbwissen, das dann im Internet verbreitet wird. Für wie gefährlich hältst du das, diese Informationsbeschaffung, also gefährlich in Anführungsstrichen, Informationsbeschaffung über Facebook, das Internet oder verschiedene Foren?
Also ich bin ja auch selber in Social Media unterwegs und bin immer erstaunt, wie viel ich auch noch gar nicht wusste und an neuen Sachen da erfahre. Man muss das, glaube ich, tatsächlich sehr filtern. wäre jetzt mein Fazit. Also man kann relativ viel bekommen, wenn ich jetzt google zum Beispiel, ich möchte jetzt einen schwarzen Dressurhengst einsetzen, werden mir Hunderte angezeigt mit Videos, mit Anzeigen, mit Meinungen von Züchtern in die eine Richtung, in die andere Richtung. Das kann ich natürlich irgendwie als Stimmungsbild nehmen. Ich sollte mich allerdings nicht zu sehr verunsichern lassen. Wenn ich jetzt mich entschieden habe, zum Beispiel für einen Hengst, dann sollte ich das nicht aufgrund der Fakten tun, weil mir das in irgendeinem Forum jemand geraten hat. Das fände ich schwierig. Ich würde dann immer vielleicht einen erfahrenen Züchter aus meiner Nähe mal befragen. Wir haben ja auch in unseren Kreisen eben entsprechende Delegierte, die als Vertreter für den Verband gewählt wurden. Auch die sind sicherlich Ansprechpartner in solchen Fragen für Jungzüchter, Neuzüchter und alle, die eben unsicher sind. Und wir hier sowieso, also uns ist es halt tausendmal lieber, uns fragt jemand und wir können ihm ein bisschen helfen, sich da zurechtzufinden, als dass man einfach irgendwas anpaart und dann denkt, oh Gott, jetzt habe ich die nächsten, jetzt ist die Tute tragend, ich habe die nächsten 25 Beiträge in einem Forum gelesen und jetzt freue ich mich schon gar nicht mehr richtig auf das Forum, weil ich denke, ich habe doch den falschen Hengst genutzt, das wäre ja tatsächlich blöd. Da muss man sehr filtern und das auch auf die Kerninformationen runterbrechen. Also hat der eine Leistungsprüfung, hat der eine Abstammung, die hier ja, zugelassen ist, oder auch bei anderen Rassen hat er die richtige Farbe, die da zugelassen ist. Da sind wir doch so ein bisschen mehr faktenbasiert und können in unserer großen Datenbank nochmal nachgucken und da auch entsprechend nochmal Rückmeldung geben.
Es finden ja auch gerade auf den Hengststationen hier in der Umgebung und deutschlandweit die Hengstschauen statt. Wie sinnvoll ist es denn, da hinzufahren und sich da ein Bild live von den Hengsten zu machen, oder ist das doch eher auch viel Show, die da betrieben wird?
Also ich glaube, dass die Hengstschauen sich schon so etabliert haben, dass es ein wichtiger Treffpunkt auch ist. Man trifft ja auch andere Züchter, man kommt ins Gespräch, man unterhält sich, man knüpft auch Kontakte. Man sieht auch die Hengste, die einen interessieren. Das ist sicherlich auch ein guter Eindruck. Es ist natürlich so, so würden wir es auch machen, wenn wir jetzt Hengstbesitzer wären, würde ich auch in so einer Präsentation natürlich die Stärken meines Hengstes besonders in den Fokus rücken. Also wenn er besonders gut traben kann, würde ich vielleicht mehr Trab als Schritt reiten oder so. Da muss man schon sicherlich das ein bisschen sehen. Das ist halt eine Hengstschau, so heißt es auch. Und wenn ich mir einen Hengst dann ins Auge oder ausgesucht habe oder ins Auge gefasst habe, besteht aus meiner Sicht immer die Möglichkeit, sich den Hengst auch noch mal einmal privat, in Anführungsstrichen, anzugucken und zu sagen, okay, ich möchte den vielleicht mal im Training sehen. Das bieten eigentlich alle Hengststationen an, wenn man da vernünftig und nett anfragt, ob man noch mal was sehen kann oder auch den Hengst mal auf dem Pflaster gesehen hat. Das machen viele, die eben hier auf der Körung dann die Junghengste mit durchgucken, dass sie ja auch bei der Pflastermusterung dabei sind und gucken, wie ist das eben mit der Korrektheit. Auch ein ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach. Sind so Fehlstellungen oder Verstellungen, die eben bei der Stute vielleicht auch sein können, die ich dann bearbeiten möchte, dass ich mir dann eben den Hengst auch angeguckt habe. Sind die Hufe groß und gut und ist das Fundament gut und hat der, wenn ich zum Beispiel eine zierliche Stute habe, bringt der genug Fundament mit, also Gelenksausprägung, um dann haltbares und langlebiges Zuchtprodukt auch zu kriegen. Da wäre meine Empfehlung, sich nicht nur auf den Eindruck der Hengstpräsentation zu verlassen, sondern sich da mehr Informationen einzuholen.
Wir haben gerade auch schon einmal über soziale Medien gesprochen. Das Ganze fällt ja auch etwas unter Marketing der Hengststation, die ja auch gerne ihre Hengste dann nochmal auf Facebook und Instagram präsentieren mit kurzen Ausschnitten. Da gibt es dann auch oft Videos, die gehypt werden von den Hengsten. Hat hier vielleicht dann auch die Hengststation einen kleinen oder vielleicht auch größeren Vorteil, die besonders gutes Marketing betreibt?
Ich glaube, das ist so. Das ist, glaube ich, in allen Bereichen. Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, dann kaufe ich in der Regel wahrscheinlich auch die gut beworbenen und schön verpackten Produkte. Das ist so. Wenn ich was vertreiben will, dann versuche ich das natürlich optimal in Szene zu setzen und zu präsentieren. Das haben natürlich größere Stationen oder professionelle Stationen leichter vielleicht als der kleinere Hengsthalter, was nicht unbedingt heißt, dass der kleinere Hengsthalter nicht den guten Hengst auch haben kann oder den passenden Hengst haben kann. Es geht ja nicht immer nur um gut, sondern es geht ja um passend zu den Anforderungen, die ich für mich definiert habe. Deswegen muss man da immer, wenn man, das sind große Entscheidungen, die man trifft. Das Züchten ist jetzt auch nicht für umsonst. Man bezahlt den Tierarzt, man bezahlt im Zweifel die Fremdunterstellung der Stute, wenn man das nicht zu Hause hat. Die Hoffnungen sind groß. Da ist es schon so, dass ich mir da vernünftig Gedanken machen sollte und nicht nur den schönsten Katalog dann eben auswähle, sondern auch wirklich einmal dahinter gucke und mir die Hengste, also ich kann mich ja berieseln lassen von diesen ganzen tollen Angeboten, aber wenn ich mir ein paar Hengste in die enge Wahl ziehe, dann sollte ich da schon nochmal einmal hinterher recherchieren.
Jetzt haben wir über Auswahl der Stute, Auswahl des Hengstes gesprochen. Am Ende kommt dann hoffentlich ein gesundes Fohlen auf die Welt. Was bedeutet dann für dich am Ende Zuchterfolg?
Zuchterfolg bedeutet für mich, dass ich mich erstmal darüber freuen kann, was da im Stroh liegt. Das ist ja erstmal das Wichtige, weil ohne Emotionen würde dieses Ganze ja auch nur halb so viel Spaß machen. Es ist ja so, man kann das planen, solange man will. Es ist immer auch ein bisschen Zufall dabei und ein bisschen Glück. Und natürlich ist erstmal ganz wichtig, dass man ein gesundes Fohlen auf der Welt hat. Dass es der Stute gut geht, dass es dem Fohlen gut geht, dass man hier alle Rahmenbedingungen geschaffen hat, eben damit man das auch sicherstellen kann. Und dann ist für mich eben der Zuchterfolg, dass für den Zweck, wo ich jetzt dieses Fohlen gezogen habe, dass den Anforderungen, meinen Anforderungen oder Erwartungen entspricht. Das passiert sicherlich nicht immer, vor allem bei den größeren Züchtern ist es natürlich auch immer so, dass es vielleicht mal einen gibt, wo man sich dann doch als Fohlen von trennt, weil man denkt, ach, ja, hatte ich mir anders vorgestellt, aber es ist eben das passende Pferd für jemand anders. Weil, ja, die wenigsten werden tatsächlich Olympiasieger, aber die meisten sollen uns ja jeden Tag erfreuen. Und das ist für mich eben Zuchterfolg, dass ich dann ein Pferd habe, was mir wenig Tierarztkosten bereitet und was mir viel Freude in meinem täglichen Umgang bietet. Das ist wirklich, ist für mich Zuchterfolg.
Das Fohlen ist jetzt gesund auf die Welt gekommen. Da ist schon mal der erste Schritt mit erfüllt, um ein guter Neuzüchter zu sein. Aber es geht ja auch weiter. Was muss ich denn jetzt als nächstes machen, vor allem in puncto Verbandsmitgliedschaft? Ab wann muss ich Mitglied im Verband werden und welche Formalien müssen erfüllt sein? Welche Informationen braucht der Verband? Was muss ich da jetzt als erstes in die Wege leiten?
Ja, für die sich da noch nie mit beschäftigt haben, wirkt es erstmal ein bisschen undurchsichtig. Also ich starte ja in dem Moment, wo ich mir überlege, ich paare jetzt an und dann benötige ich einen Deckschein. Ein Deckschein ist der Zettel der Stute sozusagen, wo dann eingetragen wird, mit welchem Hengst sie angepaart ist. So wie früher das Zuchtregister eben geführt wurde. Heute ist das meistens ja viel digital. Trotzdem gibt es noch den klassischen Deckschein, wo eben festgelegt wird, wer ist der Züchter. Da meldet man sich bei uns. Man muss noch nicht Mitglied sein. Man kann sich einfach mal bei uns melden, sich beraten lassen. Das machen wir auch für Nichtmitglieder und sich einen Deckschein für die Stute anfordern. Da wird dann festgelegt, wer ist der Züchter. Das ist ja immer eine Frage, die dann auch wirklich definiert wird mit der Bedeckung. Und was ist das eben für eine Stute? Und dann kann ich mit diesem Deckschein dann eben zum Hengsthalter meiner Wahl gehen, den da abgeben. Dann weiß der, an welchen Verband er was melden muss. Dann weiß er, welche Stute das ist, hat alle Informationen erstmal vorliegen, damit das formal auf den Weg gebracht wird. Bis dahin muss ich noch gar nichts gemacht haben. Also ich kann natürlich jederzeit bei uns auch ohne Stute Mitglied werden. Da freuen wir uns über jeden, der uns unterstützt hier. Aber ich kann auch erstmal sagen, okay, ich weiß ja auch nicht, ob die Stute aufnimmt. Ich kann mir erstmal unverbindlich einen Deckschein anfordern und lass dann erstmal besamen und guck erstmal, ob die Stute dann tragend ist. In dem Jahr, wo das Fohlen dann fällt, bekomme ich Anfang des Jahres eine Abfohlmeldung zugeschickt, wo ich dann eben ja, angeben, welches Geschlecht, welche Farbe, das kann ich online machen, das kann ich aber auch mit diesem Zettel machen. Und ich kann auch sagen, ich möchte das jetzt bei mir auf dem Hoftermin registrieren, ich möchte damit zur Schau fahren, das kann ich alles schon, wenn das Fohlen geboren ist, damit festlegen und uns damit mitteilen. Und ja, damit kann ich erstmal starten. Und wenn das Fohlen dann registriert wird, dann ist der Zeitpunkt, wo ich spätestens Mitglied im Verband werden muss, erreicht. Also wir dürfen laut Satzung eben nur für Mitglieder tätig werden. Und deswegen ist es, wenn wir ein Fohlen registrieren und einen Pass erstellen sollen, eine Mitgliedschaft Voraussetzung. Das hat auch was damit zu tun, dass man eben die Satzung und das Zuchtprogramm anerkennt und sich dem eben unterwirft. Das ist schon ein formeller Akt, dass wir eben diese Equidenpässe ausstellen dürfen als Abstammungsnachweise für Zuchtpferde. Und deswegen, wir sind ja in Deutschland, hängen da natürlich viele Vorgaben und Regelungen dran, die dann eingehalten werden müssen. Eigentlich ist es wirklich gar nicht so schwer. Ich brauche einen Deckschein, dann mache ich erstmal los und dann melde ich das Fohlen und dann helfen wir bei allen Sachen, bis dann der fertige Equidenpass hoffentlich auf dem Schreibtisch liegt.
Wenn wir jetzt nochmal einen kleinen Schritt weitergehen, wenn ich das Fohlen behalten möchte und nicht schon als Fohlen verkaufen möchte, sondern erstmal aufziehen möchte, hat ja nicht jeder die Möglichkeit, das zu Hause zu machen oder vielleicht auch in dem Betrieb, wo das Fohlen dann geboren ist. Was bietet denn der Verband vielleicht für Kooperationsmöglichkeiten oder Informationsmöglichkeiten mit Aufzuchtbetrieben? Gibt es da Betriebe, die ihr besonders ans Herz legen könnt?
Also wir kennen natürlich ja die größeren Aufzuchtbetriebe, die eben professionelle Aufzucht anbieten. Wir kennen nicht jeden, der nochmal zu seinem Fohlen noch eines dazu nimmt. Die kennen wir nicht, die kennt man eher in seinem eigenen Umfeld. Die größeren Betriebe gibt es natürlich auch bei uns, auch eine Übersicht der Aufzuchtbetriebe. Und da helfen wir auch meiner Vermittlung, wenn da eben, wenn man nicht weiß, wo man sich gut hinwenden kann. Genau, da helfen wir auch gern weiter dann in dem Schritt.
Es ist ja mittlerweile so, dass sich die Züchterschaft bekannterweise deutlich verändert oder verändert hat auch in den letzten Jahren. Viele ältere Züchter hören auf, haben vielleicht auch nicht den richtigen Nachfolger, um die Pferdezucht in dem Stile weiter zu betreiben, wie sie die betrieben haben. Auf der anderen Seite gibt es viele jüngere Menschen, die sich jetzt immer mehr mit dem Thema beschäftigen und vielleicht auch mal nur ein oder zwei Fohlen eben aus ihrer Stute, wie wir es vorhin besprochen haben, ziehen wollen. Um hier weiter Aufklärungsarbeit zu leisten, machen wir zum einen heute natürlich diesen Podcast, aber zum anderen hast du auch ein Projekt für Neuzüchter aller Altersklassen hier ins Leben gerufen oder willst es in die Wege leiten. Berichte doch mal, was Interessierte da erwarten können und was da so deine Pläne sind.
Ja, also ich glaube schon, wir haben es eben angesprochen, dass es ja eine große Informationsflut gibt, die man sich, wenn man da zu Hause auf dem Sofa sitzt, wie ein Wust auf einen einprasselt. Da wollen wir gerne ein bisschen bei helfen und eben auch in Kontakt mit denen kommen, die vielleicht noch nicht so nah an uns dran sind, dass sie so unbedarft auf uns zugehen und eben alle Fragen stellen, die sie so fragen können. Das können sie immer gerne machen, hier nochmal der Aufruf, aber für die, die da eben vielleicht noch nicht so nah an uns dran sind, bieten wir jetzt eine Veranstaltungsreihe an, wo wir zu einem Auftakttermin, das geht jetzt auch in die Werbung und auch für die Anmeldung wird das veröffentlicht, wo wir zu einem Auftakttermin erstmal grundsätzlich nochmal vor Ort auch persönlich erklären, wie erfolgt der Zuchteinstieg, was muss ich beachten, welche Formalien kann ich da schon vorbereiten, aber auch zum Thema Geburt und auch Fohlen, Stutenmanagement mit Tupfern und so kommt eine Referentin, die Frau Sielhorst. Und dann gibt es noch zwei Folgeveranstaltungen, wo wir uns dann eben zum einen mit nochmal die Hengstation Beckmann, gibt es ja auch schon einen Podcast von Mathieu Beckmann, besuchen möchten, wo wir dann mit Herrn Beckmann zusammen auch noch ein paar Hengste durchgucken wollen, wo er uns auch mal sagt, er als Hengsthalter, wie vererben sich die Hengste, worauf legt er Wert, was würde er empfehlen, welche Stuten, dass man so einen kleinen Einblick in die Hengstwahl kriegt. Würden nochmal das Thema Exterieur anreißen, dann gibt es noch einen Part mit Freispringbeurteilungen, dass man da auch nochmal hinter die Kulissen blicken kann und auch noch einen Besuch der Elite-Auktion, also ein ganz buntes Programm, was wir da planen. Und dann wird es Richtung Sommer noch einen Termin auf jeden Fall schon geben, wo wir uns auf einem Betrieb bei Gretel Schulze Buxlo treffen werden, wo wir Fohlenbeurteilung machen werden, also aus Sicht der Kommission. Wie ist es dann, wenn die Fohlen vorgestellt werden? Worauf legt man Wert? Was verwechselt sich vielleicht noch? Was eben nicht? Was sind die Merkmale? Wo gucke ich drauf? Weil wenn das Fohlen gefallen ist und ich für das nächste Jahr anpaaren will, muss ich auch ein Fazit ziehen. Was war jetzt gut und was eben nicht? Und wie paare ich dann das nächste Mal an? Damit wollen wir uns dann beschäftigen und auch so ein bisschen mit dem Management des Fohlens und auch mit dem Absetzen. Ich glaube, das sind so Themen, die ganz interessant sein können für welche, die vielleicht noch nicht so bedarft sind, aber vielleicht auch hat der eine oder andere Lust, auch von den erfahrenen Züchtern uns zu begleiten und dann eben auch ins Gespräch zu kommen mit den Neueinsteigern. Und da würden wir uns ganz freuen, wenn es da eine gute Resonanz gibt und wir eine gute Gruppe zusammenfinden.
Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Hast du schon ein Datum für den ersten Termin?
Ja, das wird zusammen mit der Hengstschau der Station Schockemöhle hier sein am 21.03. Das ist ein Freitagnachmittag, da gibt es die Auftaktveranstaltung.
Also alle begeisterten Neuzüchter sich diesen Termin schon mal freihalten und uns auf jeden Fall hier in Münsterhandorf besuchen kommen. Zur Änderung der Pferdezucht, was wir gerade schon angesprochen haben, die Züchterschaft verändert sich, aber man steht auch vor vielen Herausforderungen, dass es weniger Züchter werden, weniger Stuten, weniger Fohlen, haben wir auch schon öfter mal gehört in den letzten Jahren. Wo siehst du denn die Pferdezucht in den nächsten 5 oder 10 Jahren und welche Herausforderungen gibt es jetzt besonders zu meistern?
Also ich glaube, dass wir auch viel negative Presse im Pferdebereich selbst produzieren, dass wir alle untereinander sehr kritisch sind, dass da viel negative Meldungen immer hochgekocht werden. Ich glaube, Wir müssen so ein bisschen mehr wieder in Fokus nehmen, was ist das Pferd eigentlich für uns als Pferdeleute und was ist das Pferd auch für die anderen, die das noch nicht sind und vielleicht auch werden könnten, was ist der Wert und wie können wir das auch transportieren, diese tollen Sachen. Also wir sitzen ja auch hier, machen das beruflich, nicht weil wir keinen anderen Job gefunden haben, sondern weil wir das möchten und weil wir froh sind, dass wir uns jeden Tag eben mit dem Pferd beschäftigen können und dürfen. Das ist auch ein Privileg, das zu tun. Das sind tolle Tiere und welchen Wert hat das für uns? Und das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder so ein bisschen in Fokus holen. Da gibt es jetzt dieses Jahr auch unter Vielfalt Pferd, gibt es auch eine Internetseite, so eine Aktionswoche, wo ich gerne einmal darauf hinweisen möchte, wo eben die Intention ist, dass wir das Pferd in seiner Vielfalt, in seiner Nutzung und auch in dem Zweck, den es erfüllt, vom therapeutischen Reiten über alle möglichen Nutzungen, in den Fokus stellen. Und ich glaube, da müssen wir insgesamt aus uns heraus selber wieder mehr positiv werden. Und natürlich haben wir schwierige Zeiten. Das hängt nicht nur davon, dass die Kosten für Pferdehaltung teurer geworden sind, sondern die ganzen Lebenshaltungskosten sind teurer. Und man überlegt es sicherlich zweimal. Deswegen auch der Aufruf, sich dann eben, wenn man anpaart, das vernünftig zu überlegen, wie ich anpaare. Ich denke schon aber, dass man, also das Pferd gibt es weiter. Das ist so ein bisschen wie der Schweinezyklus. Man muss antizyklisch produzieren. Also man muss jetzt decken lassen, weil auch in ein paar Jahren brauchen wir die guten Reitpferde. Wir brauchen die guten, gesunden Reitpferde. Und deswegen, ja, die Züchterschaft ändert sich vielleicht ein bisschen. Das heißt ja aber nicht immer, dass alles schlecht wird, sondern wir sind ja offen für Neues. Wir sind offen für alles und wir wollen die eben neu zu uns finden, eben entsprechend begleiten. Und das wäre wichtig für die Zukunft, glaube ich, dass wir da positiv bleiben und dass wir weiter das tun, was wir möchten und was wir lieben.
Ja, Katrin, vielen Dank für deine Ausführungen und Einschätzungen über die Pferdezucht und deine ganzen Tipps für die Neuzüchter. Ich hoffe, dass diese erste Veranstaltung gut angenommen wird und dass wir ganz viele Leute hier begrüßen dürfen, die sich dann bei uns über die Pferdezucht informieren und dann auch einsteigen. Deine Abschlussfrage hast du vielleicht gerade schon ein bisschen beantwortet. Vielleicht noch mal kurz in einem Satz dein Wunsch für die Pferdezucht der Zukunft.
Dass sie bleibt, wie sie ist und dass sie sich immer weiterentwickelt und dass das Pferd einfach der Fokus ist und dass wir uns alle, wie wir da Begeisterte sind, uns ganz viel damit beschäftigen und uns zusammenfinden.
Vielen Dank, Katrin Tosberg.
Vielen Dank.
Westfalenpferde, der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht.